Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo zusammen, willkommen zurück bei der Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Auch dieses Mal wieder mit mir, Debbie, die für euch hoffentlich die richtigen Fragen stellt. Dieses Mal sind wir auch wieder über Zoom unterwegs und nehmen den Podcast online auf. Natürlich weiterhin der aktuellen Lage geschuldet, aber auch, weil sich unser Gast momentan in Liechtenstein befindet und sich extra für uns Zeit genommen hat zwischen Europacup-Rennen und Training. Mitten aus dem Wettkampfzirkus begrüßen wir heute die Gewinnerin von insgesamt 13 paralympischen Medaillen, Andrea Rotfuß. Hi Andrea!
Hallo Debbie!
Schön, dass du bei uns mitmachst und heute unser Gast bist. Ich habe es gerade schon angesprochen, du hast 13 paralympische Medaillen gewonnen, allein 5 davon 2018 in Pyeongchang. Es sind natürlich unglaubliche Dinge, die man sich als Otto-Normalverbraucher fast nicht vorstellen kann, wie jemand 13 paralympische Medaillen gewinnen kann.
Ja, also die große Anzahl kommt halt auch daher zustande, dass ich jetzt halt schon bei einigen Paralympics dabei war, eben angefangen 2006 in Turin damals als 16-Jährige bis zu den letzten Spielen 2018 eben in Pyeongchang. Und ja, bei 4 Spielen kommen dann doch schon ein paar Medaillen zusammen.
Ja, das sieht man. Momentan befindet ihr euch aber, wie ich schon gesagt habe, in Liechtenstein. Habt dort verschiedene Europacup-Skirennen in dem Fall. Es ist ja Skirennsport, den du betreibst. Magst du mal erzählen, wie das sich da so gestaltet in Liechtenstein bei so einem Weltcup oder bei so einem Europacup-Rennen?
Also ja, jetzt momentan natürlich auch der Corona-Lage geschuldet, ist das alles ein bisschen anders als sonst. Also wir mussten uns jetzt im Vorfeld auch dann einen Corona-PCR-Test unterziehen. Erst wenn der negativ war, durften wir anreisen. Haben jetzt tatsächlich auch direkt vor den Rennen noch ein paar Trainingstage hier auf dem Hang absolviert. Hatten also quasi doch ein recht dichtes, straffes Programm jetzt auch. Dann haben wir jetzt hier noch 4 Rennen und werden danach dann auch gleich wieder direkt heimreisen. Natürlich mit den üblichen Formalitäten, dann auch, dass wir das Einreiseformular ausfüllen müssen, wenn wir wieder zurück heimfahren. Nochmal ein Corona-Test, dass wir dann auch sicher sind und von der Quarantäne ausgenommen sind, wenn wir wieder zurück heimkommen.
Das heißt, ihr seid aber auch mit Quarantäne nach Liechtenstein angereist oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in Quarantäne mussten wir zum Glück nicht, aber das hängt dann halt auch wiederum damit zusammen. In Liechtenstein gelten zum Beispiel die gleichen Einreiseregelungen wie für die Schweiz. Da sind wir zum Glück aus Baden-Württemberg ausgenommen von der Quarantäne. Die Schweiz und Liechtenstein eben zusammen, die aktualisieren das jede Woche einmal, welches oder Land, welche Region quasi bei denen als Risikogebiet gilt. Da, wie gesagt, fällt Baden-Württemberg zum Glück nicht drunter. Deswegen war das so ohne weiteres tatsächlich möglich. Es fehlt jetzt zum Beispiel die niederländische Nation, weil die eben auf der Risikogebietsliste draufstehen hier für die Schweiz und für Liechtenstein und deswegen nicht an den Start gehen können, weil die sich einer 14-tägigen Quarantäne hätten unterziehen müssen. Und wir sind hier eigentlich ziemlich abgeschottet von allem. Also in Liechtenstein ist es letztendlich so wie bei uns in Deutschland. Da haben die Restaurants zu. Und also im Hotel selber dürfen auch nur Hotelgäste in der Gastronomie bewirtet werden. Da haben wir dann einen eigenen Raum für uns, wo wir wirklich dann unter uns sind und da quasi auch gar nicht groß mit den anderen Hotelgästen in Kontakt kommen. Einfach ein komplett durchgetaktetes Hygienekonzept. Wir müssen auch immer unsere FFP2-Masken tragen, Abstand halten und damit da halt wirklich man auf der sicheren Seite eben auch ist.
Das heißt, ihr befindet euch momentan wie in einer Blase. Kann man das so?
Genau, das ist die allseits eh schon bekannte Bubble, die es da dann immer gibt bei den Sportlern.
Und dort werden dann auch noch zusätzlich Tests durchgeführt oder muss man die generell vorher machen und bei so einem Rennen braucht man dann keinen Test mehr machen?
Also durch das, dass wir jetzt eben hier ziemlich abgeschottet sind und uns insgesamt nur eine Woche aufhalten, ist das jetzt tatsächlich kein Problem. Nochmal mit einem Test zwischendrin. Beim letzten Wettkampf war es so, da waren wir 1,5 Wochen da und da waren dann auch viele Sportler, die dann zwischendrin heimgereist waren. Also da haben wir uns dann insgesamt in der ganzen Zeit tatsächlich 4 Tests unterziehen müssen, bevor wir dann auch wieder heim durften. Und dann schon so irgendwann ist die Nase das gewohnt und man kann dann die Tests eigentlich schon fast blind durchführen, ohne große Probleme. Obwohl das unangenehme Gefühl, wenn dann das Stäbchen so in die Nase reingeschoben wird, das bleibt natürlich dann schon auch.
Man gewöhnt sich da also nicht dran, je öfter das passiert.
Ja, so richtig nicht, weil vor allem, es macht ja jeder dann doch ein kleines bisschen unterschiedlich und man merkt dann schon, die einen können es besser, die anderen schlechter. Also das ist ja wie so andere Untersuchungen eben beim Arzt. Das ja, bleibt immer ein unangenehmes Gefühl.
Jetzt habe ich schon gesagt, ihr seid im Europacup momentan in Liechtenstein. Wie gestaltet sich das? Wie viele Rennen habt ihr da? Wann sind die Rennen? Wie viel Training habt ihr auch? Wie sind so deine Tagesabläufe?
Also ja, jetzt hier müssen wir tatsächlich recht früh raus. Der Wecker klingelt eigentlich um 6:10 morgens. Dann aufstehen, Tasche packen, ein bisschen frühstücken, hoch auf ins Skigebiet. Also wir wohnen hier tatsächlich eine halbe Stunde vom Skigebiet entfernt, unten im Tal. Und wenn wir dann im Skigebiet eben ankommen sind, dann anziehen, ein paar freie Schwünge oder freie Abfahrten dann noch machen zum Einfahren, zum sich aufwärmen im Skigebiet. Und dann geht es auf die Rennpiste, wo dann schon der Lauf steht, den wir nachher fahren werden. Den dürfen wir uns dann angucken. Dazu haben wir eine halbe Stunde lang Zeit. Also da werden dann solche Sachen eben wie die Geländeübergänge oder eben die Linie, die wir zwischen den Toren dann wählt oder die am idealsten und am schnellsten zum Fahren ist, sich angeschaut und mit den Trainern besprochen. Und um 9 Uhr ist dann quasi der Start. Da hat dann jeder Athlet eine Startnummer. In dieser Startnummerreihenfolge wird dann gestartet. Jeder Athlet bekommt dann auch eine Zeit. Dann wird halt eben das Ranking erstellt nach dem ersten Durchgang. Und es findet dann eben Riesenslalom und Slalom, also die Rennen, die wir jetzt hier eben haben, noch ein zweiter Durchgang statt. Da fängt das gleiche Spiel quasi von vorn wieder an. Also wir kommen hoch, dürfen uns den Lauf anschauen, den wir nachher fahren, besprechen da dann auch wieder die Strecke und die Übergänge und die Linie mit dem Trainer und fahren dann aber nachher allerdings, deswegen sind dann auch, vielleicht wer es schon im Fernsehen bei den nicht binnenden Skirennläufern gesehen hat, dass die nicht mehr in der Startnummernreihenfolge fahren, sondern da wird dann die Reihenfolge hergenommen, in der man quasi gewertet wird. Also wer die schnellste Zeit hat, der darf dann zum Schluss fahren und der, der halt die langsamste Zeit hat, der darf als erstes fahren, damit der einfach nochmal ein bisschen bessere Bedingungen bekommt.
Also Fairness halber.
Genau, richtig.
Wie du schon erwähnt hast, haben sich die Zuschauer und Zuhörer unseres Podcasts bestimmt auch schon mal gefragt, wie sich der Sportler das merken kann bei einem Slalom, welche Tore oder Stangen er fahren muss und welche er nicht fahren muss, weil da steht ein Stangenwald. Wie funktioniert das?
Letztendlich kann man sagen, also wenn ich jetzt oben am Start stehe, dann sehe ich halt schon direkt am ersten Tor oder an den ersten 2 Toren kann ich dann sehen, wo ich rechts und links rumfahren muss, weil die Stangen, die stehen ja alle nicht in einer geraden Linie runter, sondern quasi links-rechts Seiten versetzt. Und die, die ja eher nach links zur Seite versetzt sind, die muss ich quasi von der linken Seite umfahren. Und die, die nach rechts gesetzt sind, dann von der rechten Seite umfahren. Und ja, letztendlich kann man auch sagen, das ist so ein bisschen fast wie beim Tanzen. Also es entsteht im Normalfall ein gewisser Rhythmus. Und wenn man dann einmal in dem Rhythmus drin ist, dann schafft man es eigentlich auch fast nicht mehr, sich zu verfahren. Also es gibt dann natürlich schon noch mal so ein paar Schikanen, nenne ich es jetzt auch mal. Dann noch, dass zum Beispiel es Doppeltore gibt, wo man quasi 2 Tore mit einem Linksschwung durchfahren muss. Aber das ist alles gekennzeichnet, da in diesen Fällen dann quasi nicht nur das einzelne Innentor, das umfahren wird, dasteht, sondern auch noch das dazugehörige Außentor. Und dann weiß ich, dass ich quasi zwischen den zwei Stangen durchzufahren habe. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Also merke ich jetzt gerade.
Ich glaube, dass sich das viele Leute einfach schon gefragt haben. Wenn man so einen Slalom anschaut, dann staunen die meisten sicherlich Bauklötze und denken sich, ah, wie kommt denn der da runter oder diejenige bei den vielen Stangen? Nennt man die Stangen, heißt es so?
Ja, genau, das sind tatsächlich Torstangen.
Und du fährst 5 verschiedene Disziplinen. Das genau. Ist richtig. Riesenslalom, Slalom, Super-G, Superkombination und Abfahrt.
Richtig, also man kann da letztendlich sagen, also Slalom ist die Disziplin, wo der Torabstand am geringsten ist. Am einfachsten erklärt, das ist da, wo der Rennläufer immer gegen die Stangen fährt und die aus dem Weg kickt. Man versucht natürlich immer den kürzesten Weg vom Start ins Ziel zu finden, muss dabei alle Stangen umfahren oder durchfahren. Und dementsprechend quasi, weil die Stangen ja auf der im Weg stehen, werden die dann halt auch mal weggekickt, damit man den kürzesten Weg fahren kann. Ein Riesenslalom ist dann eigentlich, hat dann schon einen etwas weiteren Torabstand als beim Slalom. Da kommt man dann so richtig schön eigentlich ins Karfen rein. Das ist das, was eigentlich mir persönlich auch am meisten Spaß macht, weil man da einfach dann schon ein bisschen Geschwindigkeit bekommt, aber immer noch einen sehr schönen Rhythmus hat. Und im Super-G wird das Ganze nochmal etwas weiter. Also da wird dann auch die Geschwindigkeit mehr. Und in der Abfahrt kann man letztendlich sagen, da geht es nur noch darum, dass die Tore anzeigen, wie man die natürlichen Geländeformen vom Hang dann zu fahren hat. Also da kommt es dann tatsächlich gar nicht mehr so auf den Rhythmus selber an, sondern wirklich nur noch, dass man mit möglichst schnell und dann auch entsprechend hohen Geschwindigkeiten vom Start ins Ziel fährt.
Was du alles relativ gut kannst, wenn man sich deine Silbermedaillen von Pyeongchang und den anderen Spielen so anguckt.
Genau, richtig. Also ja, wie gerade vorhin schon gesagt, also die Lieblingsdisziplin von mir ist tatsächlich noch der Riesenslalom, weil da einfach so dieses Mischungsverhältnis zwischen Speed und doch diesem Rhythmus einfach am ausgeglichensten ist. Aber nichtsdestotrotz fahre ich alle Disziplinen, weil also die Schnelligkeit und die für den Slalom einfach da sein muss und die man da dafür braucht, hilft einem letztendlich halt auch im Riesenslalom, genauso wie die Geschwindigkeit, die man aus Super-G oder Abfahrt da zum Beispiel das Wichtigste ist und vonnöten ist, kann man im Riesenslalom dann halt auch wieder brauchen. Also für mich ja passt es eigentlich dann schon auch, alle Disziplinen zu fahren und macht mir auf jeden Fall auch Spaß.
Welche Disziplinen sind dann jetzt am Freitag, heute, wo der also heute, Podcast rauskommt? Genau.
Heute steht da noch ein Slalom auf dem Programm. Also wir haben jetzt hier schon zwei Riesenslalomrennen hinter uns. Dann steht jetzt, weil wir das Gespräch ja vorher aufzeichnen, noch ein Slalom an und am Freitag dann nochmal ein Slalom.
Das sind jetzt immerhin mal ein paar Wettkämpfe. Ihr hattet jetzt euer kompletter Wettkampfzirkus, wie man ihn ja auch bezeichnet, war jetzt um einiges verkürzter oder weniger Rennen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sich diese Pandemie, dieser Lockdown auch auf eure Wettkämpfe ausgewirkt?
Ja, ich glaube, so die erste richtig große Konfrontation hatten wir tatsächlich Ende Oktober schon, als wir in Italien im Trainingslager waren und dann quasi ja mit 2 Tagen oder mit einem Tag Vorlauf erfahren haben, dass Südtirol jetzt zum Corona-Risikogebiet erklärt wird und wir dann so ein bisschen Hals über Kopf und über Nacht dann Südtirol verlassen mussten, damit wir zu Hause nicht in Quarantäne müssen. Und dann hat es natürlich, standen doch so 2,5 sehr bange Wochen auf dem Programm, weil dann natürlich auch geklärt werden musste, weil zum damaligen Zeitpunkt dann gerade eben komplett Europa zum Risikogebiet eigentlich wurde. Wo können wir jetzt noch hingehen zum Trainieren? Dürfen wir vom Verband aus noch weiter ins Ausland zum Trainieren? weil zu dem Zeitpunkt ja eben noch nirgends in Deutschland aus Schnee gelegen ist. Und eben dann auch, wie sieht es dann später in der Saison mit Wettkämpfen aus? Und ja, da hat natürlich dann unser Cheftrainer doch einiges zum Abklären gehabt und hat da dann durchaus sehr für uns gekämpft, würde ich sagen, dass wir da halt tatsächlich weiter ins Ausland dürfen zum Trainieren und auch an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Und nachdem es dann doch alles etwas unklar war und so, konnten wir jetzt unterm Strich insgesamt doch recht viele Wettkämpfe diese Saison bestreiten. Aber so, wenn man es jetzt halt wirklich die Wettkämpfe differenziert betrachtet, es waren halt tatsächlich sehr wenig Weltcuprennen dabei, die eigentlich den Großteil unserer Saison normalerweise ausmachen. Also die Weltcup-Saison dieses Jahr hat exakt 31 Tage gedauert und geht normalerweise immer von Anfang Januar bis Ende März. Also das Dreifache an Zeit, das ist dann doch schon was ganz anderes. Und wir sind jetzt dieses Jahr vergleichsweise eigentlich auch sehr viele Europacup-Rennen gefahren. Allerdings muss man auch sagen, genauso hatten es auch die ganzen anderen Nationen gemacht. Und so war dann dieses Jahr im Europacup eigentlich auch ein sehr gut besetztes Teilnehmerfeld zu finden. Also wo ich dann mit den gleichen Konkurrenten konfrontiert wurde, wie sonst eigentlich auch immer bei den Weltcuprennen. Mit Ausnahme der Amerikaner und Kanadier und der Japaner und Chinesen eben, die da halt dann nicht da waren in Europa, um die Rennen zu bestreiten. Eben auch nicht für die Weltcuprennen, da die dieses Jahr auch nur alle in Europa stattgefunden haben.
Ist es da nicht ein bisschen unfair, wenn dann die Amerikaner, also die Amerikaner und die Kanadier und so, die sind ja alle auch nicht ganz so schlecht, was Skifahren angeht. Sind die dann einfach, haben die ihre Saison ausfallen lassen? Weißt du das?
Nee, die hatten tatsächlich auch bei sich eben Continental-Cup-Rennen, also was bei uns ist der Europacup ist, ist bei denen dann der Nor-Am-Cup. Und da sind die dann natürlich ihre Rennen gefahren und eben halt auch so kleinere Teamwettkämpfe und so. Also da hat schon jeder versucht, das Beste für sich mitzunehmen und das Beste draus zu machen. Und ja, es ist einfach schwierig. Also ich fand es auch sehr schade, dass die jetzt da eben gefehlt haben, weil die doch halt auch nochmal einen gewissen Teil an dem Teilnehmerfeld alle ausmachen. Ja. Aber ja, es ist halt ja besondere Zeiten, sind halt, ja, ist alles ein etwas anders dieses Jahr. Und ich hoffe aber, dass wir dann nächstes Jahr uns da umso mehr freuen können, wenn dann alles wieder halbwegs normal läuft. Also man weiß es momentan nicht, aber ich glaube, es ist so die Hoffnung von allen gerade. Und ja, denk, die Hoffnung darf man auf jeden Fall nicht aufgeben.
Es wäre ja auf jeden Fall schön für euch, wenn nächstes Jahr das sich alles ein bisschen gelegt hat und ihr wie gewohnt zu den Paralympischen Spielen nach Peking anreisen könnt.
Genau, eben. Also die Paralympics nächstes Jahr im März in Peking sind dann natürlich das Highlight der Saison. Also wir mussten ja dieses Jahr jetzt schon aufs Highlight verzichten, weil im Februar hätten wir eigentlich Weltmeisterschaften gehabt. Die sind ja verschoben worden auf nächstes Jahr Januar. Und also kann man so sagen, hat die Saison nächstes Jahr eigentlich zwei Highlights, eben zuerst mit dem Kleinen im Januar mit der Weltmeisterschaft und dann natürlich das Große in Peking mit den Paralympischen Spielen. Und denke, dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen und zu hoffen, dass wir alle dort dann wieder in einem gewohnten Teilnehmerfeld, im gewohnten Umfeld einfach ja unsere Wettkämpfe bestreiten können, und zwar gegen alle Athleten, die es auf der Welt gibt.
Ja, das hoffen wir alle, dass das sich so langsam dann mal wieder etwas normalisiert und wir dann zum Beispiel auch die Paralympischen Spiele in Peking im Fernsehen schauen können. Der ein oder andere Zuhörer wird sich bestimmt auch schon mal gefragt haben, was das mit den Startklassen auf sich hat. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erklären, wie sich das gestaltet und warum es so viele unterschiedliche Startklassen auch gibt.
Genau, richtig. Also, wenn ich jetzt eben von meinen Konkurrenten rede, dann meine ich natürlich jetzt nicht alle Frauen mit einer Behinderung, sondern eben letztendlich dürfen bei uns im Parabereich nur diejenigen mit einer Körperbehinderung mitfahren, und selbst die werden da nochmal in drei Startkategorien, in denen dann auch die Medaillen vergeben werden, unterteilt. Das sind zum einen die Sehbehinderten, die werden in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. mit ihrem Rechtssehvermögen. Also das reicht dann halt von komplett blind bis so circa, sagt man, 5% noch sehend, wobei das schon recht differenzierte Tests auch sind, die die machen müssen, um das wirklich einschätzen zu können. Da gibt es nämlich auch eine Vielzahl an Augenkrankheiten. Dann bei den Sitzenden sind es im klassischen Sinne die Rollstuhlfahrer, bei denen wird dann quasi die Lähmungshöhe und die Restfunktion, die sie in ihrer Rumpfmuskulatur noch haben, berücksichtigt. Und die werden dann in 5 verschiedenen Kategorien eingeteilt, um einfach diesem Restbewegungslevel und Kraftlevel, was die im Rumpf haben, noch gerecht zu werden und das letztendlich dann fair zu gestalten. Und ich starte eben als Einstoppfahrerin in der stehenden Kategorie. Das kann man so sagen, das ist quasi der ganze Rechtsstand. Das ist mit Sicherheit auch die Kategorie mit den vielfältigsten Behinderungen. Also das reicht dann von Leuten, die ein amputiertes Bein haben und dann auf einem Ski und rechts und links dann mit Krücken, mit kurzen Ski, den Krückski, den Hang runterfahren, wie jetzt mich, die nur mit einem Stock runterfährt, bis hin zu Leuten, die eine halbseitige Lähmung haben. Und eben auch da wird dann quasi berücksichtigt, wer welche Einschränkungen hat. Und je schwerer die Einschränkung ist, desto höher ist auch die prozentuale Zeitgutschrift, die jemand dann erhält. Also letztendlich geht es da einfach darum, dieses ganze System fair zu machen und auf die verschiedenen Behinderungen einzugehen und wie stark die beim Skifahren einen beeinträchtigen, damit halt zum Schluss wirklich ein faires Ergebnis zustande bekommt. Weil eben jemand, der eine halbseitige Lähmung hat, wie jetzt eine Teamkollegin von mir, kann natürlich nie so schnell den Hang und durch den Lauf runterfahren, wie ich es eben kann, der jetzt in Anführungszeichen nur die Hand fehlt und die mit einem Stock dann runterfährt.
Und dieses System beruht dann auf mathematischen Berechnungen, nehme ich an, oder? Dass man da dann auch die Fairness eben herstellen kann.
Genau, richtig. Also je nachdem, welche Behinderung man hat, wird man in eine Startklasse eingeteilt. Und jetzt mal ein Beispiel zum Beispiel, also ich fahre jetzt mein Riesenslalom mit 100%. Also die Zeit, die ich brauche vom Start bis ins Ziel, wird tatsächlich zu 100% gewertet. Jetzt bei meiner Teamkollegin, bei der werden dann, ich glaube, 87% sind es im Riesenslalom gewertet. Also nehmen wir an, die braucht eine Minute, dann steht aber unten im Ziel bei ihr nicht die Minute, die sie tatsächlich gebraucht hat, sondern nur 87%. Von einer Minute. Da ich schlecht in Mathematik bin, mein Mathelehrer könnte das jetzt wahrscheinlich bestätigen, weiß ich nicht ganz genau, was es ist, aber es müssten so circa 10 Sekunden oder was dann, glaube ich, sein. Also würde es bei ihr dann jetzt in dem Fall 50 Sekunden als Wertungszeit im Ziel anzeigen.
Sprich, sie wäre dann Erste und du Zweite.
Genau, wenn ich auch eine Minute braucht habe, dann definitiv. Deswegen muss ich dann immer ein bisschen schneller fahren, damit ich dann vielleicht auch mal als Erste angezeigt wird.
Und das, du findest es aber fair. Also das passt schon so, wie man das berechnet. Oder findest du, da gibt es noch was besser zu machen?
Letztendlich kann man sagen, so ein von Menschen gemachtes und durchdachtes System ist natürlich nur so fair wie die Menschen, die es machen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen passt es, aber ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und klar, logisch tauchen da immer mal wieder Fragen auf und Gedanken, dass vielleicht irgendwas jetzt hier nicht ganz fair zugehen könnte, aber wenn man einfach das als ein Großes und Ganzes betrachtet, glaube ich, ist da eben gerade der Wintersport, also jetzt nicht nur Ski Alpin, sondern bei Ski Nordisch wird ein ziemlich ähnliches und Biathlon wird ein ziemlich ähnliches System angewendet. Ich glaube, das ist somit das Fairste und es ist auch sehr übersichtlich, weil halt eben, was ich vorher ja schon gesagt hatte, tatsächlich 3 Kategorien sind, die gewertet werden, eben die Rollstuhlfahrer, die Sehbehinderten und die sonstig körperlich Eingeschränkten, in denen dann auch die Medaille vergeben werden. Also es ist mit Sicherheit auch für den Laien besser zu verstehen, dass da dann halt diese Medaillen vergeben werden, wie dass da jetzt quasi, ich will da jetzt irgendwie nicht böse klingen, aber so in der Leichtathletik beim 100-Meter-Lauf es dann halt irgendwie 20 Medaillen gibt für Männer und Frauen, wo dann manche Behinderungen auf den ersten Blick vielleicht doch sehr ähnlich oder ziemlich gleich anmuten möchten.
Das klingt doch ganz zufrieden. Und du hast ja auch schon die ein oder andere Medaille mit nach Hause genommen. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht so schlecht sein, ne?
Nee, also vor allem, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wie lang ich da eigentlich schon dabei bin und eben wie viele Medaillen ich da jetzt schon einheimsen konnte und wie oft ich eben gerade auch bei den Paralympics oder bei Weltmeisterschaften auf dem Podest gestanden bin. Also das freut mich da jetzt umso mehr und zeigt dann doch eigentlich, dass ich da eine ziemlich gute Leistung und Konstanz auch dann über einen langen Zeitraum gezeigt habe.
Das zeigt aber auch, dass du eine unheimlich mentale Stärke auch haben musst. Ich meine, du stehst bereits seit deinem 16. Lebensjahr bei Paralympischen Spielen auf dem großen Parkett. Du warst 2009 schon Behindertensportlerin des Jahres, hast wie gesagt 13 paralympische Medaillen und mindestens 3 Weltmeistertitel, so wie ich das weiß. Wie hangelt man sich über so eine lange Zeit in diesem, ich nenne es mal Zirkus, entlang und bleib dann auch auf so eine lange Zeit so erfolgreich wie du?
Ich glaube so, ja, eine meiner Stärken und das irgendwie war eigentlich, habe ich nie groß trainieren müssen oder trainieren können, auch zum Glück, einfach eine gewisse Wettkampfstärke. Also dass sobald ich da irgendwie oben am Start stehe und es da jetzt drauf ankommt und es zählt und so, dann kann ich da irgendwie ungeahnte Kräfte auspacken und die mobilisieren da halt nochmal alles Mögliche in mir und machen da dann halt, ja, lassen mich da irgendwie die beste Performance abliefern und mich da dann halt die Medaillen gewinnen. Also
das klingt so einfach.
Also es war tatsächlich also für mich selber auch immer so ein bisschen einfach. Man kriegt es dann eher mit, wenn man eben bei anderen Athleten so sieht, dass die im Training einfach so tolle Leistungen abrufen und es dann einfach nicht schaffen, in den Wettkampf diese Leistung zu nehmen oder rüberzubringen, wird einem dann erst bewusst, mit was für einem Geschenk man da sozusagen gesegnet ist, dass das bei einem dann irgendwie wie von selber funktioniert und alles. Aber was mir in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt halt auch schon dabei bin, sehr bewusst geworden ist, es hört sich jetzt bei mir alles so an, als wäre alles jetzt irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen und als wäre alles glatt gelaufen und am Schnürchen und als hätte immer alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber eben da passiert auch immer ganz viel in einem drin und da kommen dann schon auch mal die Zweifel. Also gerade nach letzter Saison, also da lief es bei mir zum Beispiel überhaupt nicht da. Macht man sich dann schon so seine Gedanken und steckt dann eher in einem Tief fest. Und ich glaube, da sich dann auch rauszukämpfen und wieder an sich und seine Stärken zu glauben, war dann eher so vielleicht auch ein bisschen mein Kampf.
Am Ende von der letzten Saison, da sagst du gerade, warst du so ein bisschen in einem Tief. Da hatten wir auch den ersten Lockdown hier in Deutschland. Wie hast du das bewältigt für dich und wie hast du da Kraft und Stärke wieder irgendwo hergezogen, um dich selbst zu motivieren, weil es ja damals auch nicht sicher war, wie das jetzt weitergeht. Konntet ihr damals trainieren? Konntet ihr nicht trainieren? Wie war der Ausblick? Wie hast du dich da selber rausgezogen?
Ja, also wir hatten eben Anfang März noch die deutschen Meisterschaften und die österreichischen Meisterschaften, die wir absolviert haben. Und dann sollte es eigentlich damals zum Weltcup-Finale nach Norwegen und nach Schweden gehen. Und und dann kam Corona und dann wurde das doch recht kurzfristig alles abgesagt. Und dann steht man auf einmal da, so ohne ein richtiges Saisonfinale, ohne irgendwie so jetzt einen richtigen Abschluss, ein richtiges Ende zu haben, sondern einfach so, ja, einem wird eigentlich so der Boden unter den Füßen weggerissen und man denkt so, okay, gut, was mache ich jetzt? Da denkt man natürlich, na gut, dann mache ich jetzt ein bisschen Pause und gehe dann trainieren, aber das hat dann halt so alles gar nicht funktioniert, weil also das, was man normalerweise macht und normalerweise kennt, weil dann ja eben auch die ganzen Sportanlagen zu waren und das hat es dann doch irgendwie sehr schwierig gemacht und man musste da einfach neu denken und alles eben so auch diese gewohnten Trainingsmuster, die man hatte, durchbrechen. Aber ich glaube, genau das war das, was mir dann tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, weil die ganze Saison noch nicht so zufriedenstellend lief und ich da irgendwie doch sehr mit mir gehadert habe auch. Und habe dann einfach versucht, das für mich zu nutzen, ein bisschen früher aufhören, ein bisschen dann einfach mehr auf mich konzentrieren, versuchen einfach so mal in mich selber reinzuhören, was tut dir gut, was brauchst du jetzt und dann halt wirklich auch viel für mich selber auch zu tun. Also das hat dann natürlich angefangen, auch über Online-Training, was wir mit dem Team dann gestaltet haben. Und dass ich mich dann halt, als es dann wieder ging, auch mit dem Trainer am OSP zusammengesetzt habe und wir da dann doch einen sehr individuellen Plan, weil am Anfang waren die Zeiten, die man eben auch bekommen hat, dann also Olympiastützpunkt in Stuttgart wieder aufgemacht habe, der ja im Sommer dann quasi mein Haupttrainingsort ist, waren die Zeiten sehr begrenzt dort. Und da war ich dann selber schon auch sehr viel gefordert, dass ich daheim dann einfach trainiere und mir dort auch Sachen zurechtlege, die einfach funktionieren, wo ich nicht immer dann irgendwo in der Turnhalle anwesend sein muss. Aber gerade zu diesen ganzen Basics, die ich da dann einfach gemacht habe, also das war dann auch schon viel Laufen gehen, viel Radfahren, wobei ich das tatsächlich immer sehr gehasst habe, das Radfahren, aber das habe ich jetzt eben vielleicht auch dadurch so ein kleines bisschen Leben gelernt und gehe jetzt eigentlich mittlerweile ganz gern auch Radfahren. Eben genau diese Sachen haben mir einfach geholfen, dann da wirklich wieder zurückzufinden und einfach das Ganze sehr einfach und nüchtern zu gestalten, um da dann auch wirklich wieder aufzubauen, an mich zu glauben und zu sehen, welche Fortschritte ich eben gerade auch in diesen Bereichen gemacht habe in den letzten Jahren im Training, um dann einfach auch ja in den Herbst wieder mit neuer Motivation und neuem Mut zu starten. Und es war natürlich auch nicht einfach, die ersten Tage wieder auf Schnee, weil halt doch immer so ein bisschen die Angst auch da war, dass das irgendwie man das doch leider irgendwie mitnimmt aus letzter Saison in die neue Saison rein. Aber die Trainer haben auch an mich geglaubt. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch sehr viel aus, wenn die Leute, die einem zur Seite stehen, da nicht den Mut verlieren und da wenn die an einen glauben. Ich glaube, das kann auch dann selber einen pushen und die Berge versetzen, dass es wieder läuft. Und jetzt muss ich sagen, so diese Saison eben, also das, was ich wollte, habe ich auf jeden Fall schon erreicht. Und jetzt natürlich mit nächstem Jahr dann den Paralympics im Blick. Da trotzdem bin ich immer noch, beziehungsweise jetzt noch mehr motiviert, weil eben das große Ziel ja doch ständig näher kommt. Und jetzt so einfach so diese Anfangsängste, die ich dann vielleicht hatte, überwunden sind und ich mich wirklich wieder voll und ganz auf das es ankommt, einfach fokussieren kann.
Das klang jetzt echt schön. Ich finde, das hast du sehr, sehr cool auch in Worte gefasst. Vor allem mit dem Ende, dass du dich jetzt noch sehr, sehr doch mehr motivieren kannst für die Paralympischen Spiele in Peking nächstes Jahr. Was sind denn da deine Ziele? Was möchtest du gerne in Peking reißen? Was ist der Anspruch?
Also natürlich zunächst möchte ich auf jeden Fall wieder mit zu den Spielen kommen und da dann natürlich auf der ganz großen Bühne stehen. Also das Teilnehmerfeld in meiner Kategorie bei den stehenden Damen ist natürlich jetzt in den letzten Jahren doch sehr viel enger zusammengerückt. Das sind jetzt auch einige junge, heiße Mädels quasi, also die da wirklich Gas geben mit am Start. Also da ist die Weltspitze doch um einiges dichter geworden, als eben bei den letzten Spielen das noch der Fall war. Und also so ein Traum wäre dann natürlich schon noch mal eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das, ich weiß nicht, ich glaube, man wird da auch mit der Zeit ein klein wenig entspannter. Also nicht, dass das jetzt heißt, dass man nicht mehr erfolgreich sein möchte oder so, aber man weiß, glaube ich, sein Können einzuschätzen besser und ist da vielleicht auch nicht mehr ganz so verbissen, sondern so ein bisschen lockerer und daraus versuche ich eben auch nochmal so ein bisschen mehr Kraft zu ziehen und genau das für mich eben zu nutzen, dass ich da dann einfach schon wirklich relaxed hingehen kann und dann einfach weiß, ich kann da mein Bestes zeigen bei solchen großen Wettkämpfen.
Wie läuft denn dann die Quali jetzt für die Paralympischen Spiele nächstes Jahr? Sind die dann erst bei der WM nächstes Jahr oder wie? Wo, wann weißt du denn, wann du, dass du da hinfahren darfst?
Einen genauen Termin weiß ich jetzt tatsächlich selber noch gar nicht, aber erfahrungsgemäß wird es Ende Januar, gibt es dann ein Meeting vom Verband aus, wo die nominierten Sportler bekannt gegeben werden. Und eben da Anfang Januar ja die Weltmeisterschaft ist, wird das auf jeden Fall, denke ich, sehr ausschlaggebend sein, ob man dann mit nach China fahren darf oder eben nicht.
Das bringt mich zu meiner ersten Entweder-Oder-Frage. Meine Lieblingskategorie, nämlich die einzige Kategorie. lieber chinesisch oder lieber thailändisches Essen?
Oh, das ist ganz klar. Lieber thailändisch.
Also freust du dich nicht so aufs Essen in China?
Ach, ich meine, ich war jetzt ja schon bei ein paar Spielen dabei und im Normalfall gibt es da auch immer sehr europäisches Essen im Dorf. Also ich glaube, das sollte tatsächlich nicht das Problem sein, dass es da sich nicht irgendwas finden lässt, was mir dann schmeckt. Also ich bin da jetzt eher davon ausgegangen, wenn ich jetzt selber kochen würde, würde ich mir tatsächlich lieber so eine thailändische, so ein thailändisches Curry. Ich habe da ja unter anderem so ein schönes kleines Bäumchen daheim stehen, von dem dann immer wieder ein Blatt in den Topf wandert und dann schmeckt es einfach gleich mal nach Thailand. Eine Kaffirlimette. Eine Kaffirlimette. Also da kann man die Blätter eben hernehmen und dann einen wunderbaren Suppeneintopf machen, der dann einfach gleich wie Urlaub schmeckt.
Also schon lieber selber kochen oder lieber essen gehen, wenn es denn dann mal wieder möglich ist?
Puh, das ist jetzt, also ich koche sehr gern selber und wenn ich essen gehe, dann muss es aber auch echt gut sein, weil wenn ich da dann drin sitze beim Essen gehen und denke, das hätte ich jetzt selber genauso gut gekonnt, dann ist das immer etwas unbefriedigend. Ja. Aber ich gehe auch sehr gern essen, also da bin ich jetzt unentschieden.
Das, so sind die Entweder-Oder-Fragen. Man muss, das ist ja die Herausforderung daran.
In diesem Fall entscheide ich mich für die Mitte. dann für selber kochen tatsächlich.
Du machst gern Sachen selber, gell? Das ist so
auch ja, mal richtig. Selber also, machen, ja. Eben, also jetzt nicht nur kochen, sondern eben, ich habe daheim auch ein kleines bisschen Garten. Da habe ich sämtliche Blumen und Pflanzen, hauptsächlich auch Gemüse gepflanzt oder beziehungsweise jetzt momentan noch nicht. Das kommt ja jetzt dann erst wieder. Die wandern dann alle, da ich darauf achte, dass das alles irgendwie was Essbares ist, dann auch mit Regelmäßigkeit in den Kochtopf oder auf den Teller.
Hier kommen keine Zierblumen im Garten, hä?
Nein, die werden ja nur giftig, die kann ich ja dann nicht essen. Also es muss dann schon irgendwas sein, was auch einen gewissen Mehrwert hat, sozusagen. Also es darf auch hübsch aussehen, also das finde ich ist schon auch wichtig, aber das finde ich einfach so ein bisschen schön, wenn es nicht nur toll aussieht und gut riecht, sondern wenn man es dann eben auch essen kann. Also das hat mir, glaube ich, als kleines Kind irgendwie schon so ein bisschen immer gefallen, die Oma zu verarschen, indem ich ein Stück Schnittlauch abrupf ins Gras reinstecke und dann mir merke, wo das ist und dann hingehe, das nehme und dann esse und zur Oma sage, guck mal Oma, ich esse Gras. Die fand das natürlich nicht so lustig, aber mein jüngeres Ich dann schon.
Ja, ein bisschen Streiche spielen gehört ja auch dazu.
Eben.
Aber das fände ich nett. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Aber ich fand Schnittlauch auch immer so scharf als Kind. Naja. Wir haben vorhin schon von deinen vielen Reisen gesprochen. Da hatte ich mir jetzt im Vorfeld mal eine Frage aufgeschrieben. Hast du denn eher einen Rucksack oder eher einen Koffer dabei, wenn du reist? Und wie viel ist es dann?
Also ich habe tatsächlich beides dabei und es ist jetzt wirklich nicht gelogen, da kann ich mich nicht entscheiden, weil es gibt immer eine riesengroße Reisetasche, wo dann eben, wenn ich gerade zum Trainingslager gehe, dann ein Teil seinen Platz findet, also hauptsächlich die normalen Klamotten und dann die Skiklamotten und dann halt eben extra nochmal für Helme und Skischuhe gibt es dann einen auch wieder riesengroßen Rucksack. Also ich glaube, das ist so ein, ja, das hört sich jetzt gemein oder ein bisschen blöd an, wenn ich sage, so ein Kindersack, aber da kriegt man auf jeden Fall ein Kleinkind oder ich eben in dem Fall meine Skischuhe und meine Skihelme. Also man hat halt beim Skifahren doch eine ziemlich große Grundausrüstung, die dann halt eben immer mit muss und deswegen entsprechend Tasche und Rucksack.
Und dann meistens auch mit Sperrgepäck.
Ja, also wenn es ans Fliegen geht, dann ist das definitiv immer im Sperrgepäck zu finden. Allein schon die Ski wegen der Länge, die eben haben.
Ja, und sonst, wenn ihr jetzt in Europa bleibt, dann fahrt ihr ja alles, oder?
Genau, richtig. Also da fahren wir dann eigentlich immer mit dem Auto beziehungsweise mit den Teambussen von Ort zu Ort um. Ja, das ist einfach das Angenehmste auch und vor allem, dass man dann vor Ort einfach auch flexibel ist und ich meine, wir wohnen sehr viel dann eben immer in Hotels und alles und wenn sich da dann doch mal ein Tag frei ist oder so, dann kann man auch vielleicht ein bisschen raus aus dem Hotel und die nähere Umgebung ein bisschen erkunden oder einfach, wenn da doch mal eine schöne Stadt am Weg liegt, dass man da dann einfach mal einen kurzen Abstecher machen kann fürs Mittagessen und einfach auch doch ein bisschen was sieht, weil die meisten Skigebiete ja doch einfach immer sehr ab vom Schuss liegen und man da dann ja selten groß was mitbekommt oder sieht von der großen weiten Welt. Also eben, ich war schon in sämtlichen Ländern, Kanada, USA, Japan, Korea und ja, so wirklich viel gesehen vor Ort oder mitbekommen vor Ort von der Kultur habe ich da eigentlich doch immer recht wenig. Also ich kenne die Flughäfen, ich kenne die Skigebiete, die Autobahn, aber das war es dann eigentlich.
Das heißt, wie vertreibt man sich dann seine Zeit zwischen Training und Wettkampf, außer jetzt mit den Teamkollegen zu essen? Bist du dann mehr der Buch- oder mehr der Hörbuchtyp?
Mittlerweile tatsächlich sehr viel Hörbücher beziehungsweise auch Podcasts eben. Also das habe ich jetzt für mich auch entdeckt und da gibt es ja so vielfältige Themen und alles. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und ja, man kann so, das ist so ein gewisses sich nebenher ein bisschen berieseln lassen, aber jetzt irgendwie auch nicht so konzentriert bei der Sache dann bleiben, dass das Einzige ist, das man dann mitkriegt. Also da kann man dann immer noch so ein bisschen ein offenes Ohr haben, um dann auch mal zwischendurch eben mit den Teamkollegen dann zu reden.
Ja, also ein bisschen Privatleben muss auch sein, gell?
Ja, definitiv. Also eben, wir teilen uns zwar meistens immer mit den gleichen Teamkollegen die Zimmer, also wir sind selten eigentlich allein auf dem Zimmer, sondern immer auf Doppelzimmer, aber eben da helfen dann gerade auch solche Sachen, dass man ja so ein bisschen Abstand voneinander gewinnt und jeder dann doch noch ein Stück weit seine Privatsphäre hat.
Wenn jetzt der Winter vorbei ist und auch mal das normale Leben in Anführungsstrichen für Leistungssportler oder für Wintersportler beginnt. Wie sieht das dann bei dir aus? Bist du arbeiten oder was machst du da im Sommer?
Also eben neben dem ganzen Training her bin ich wahrscheinlich hauptsächlich eben in meinem Garten dann zu finden, wo es eigentlich immer ständig was zu tun gibt. Liegt aber auch ein Stück weit daran, dass ich da eben meine Kraft rausziehe und dass ich da einfach auch ja die Zeit, sage ich jetzt mal, habe. Und da ich als Profisportlerin, die ich bin, weil ich beim Zoll bin oder im Zoll-Ski-Team eben seit Sommer 2019, also da hatte ich zuvor erst meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau, die ich gemacht hatte, beendet und hatte dann die Möglichkeit bekommen, eben direkt zum Zoll zu wechseln und dort Mitglied des Zoll-Ski-Teams zu werden. Das ist einfach, ja, eine top, ja, jetzt fehlen mir die Worte, so toll finde ich. Nein, also das ist einfach ein Top-Angebot, das man nicht ablehnen kann und das bringt einfach viele Vorteile mit sich. Also angefangen dabei, dass man dann einfach sozial versichert ist und eben finanziell auch eine gewisse Absicherung hat, wenn man als Profisportler eben bei einer Bundesbehörde angestellt ist, als auch eben, dass man genug Freiraum bekommt, um wirklich auch gut und vernünftig zu regenerieren und eben solche Sachen auch macht, die einen im Kopf frisch halten. Und weil ich glaube, nur wenn man es schafft, irgendwie im Kopf abzuschalten und sich frisch zu halten, kann man es auch weiterhin schaffen, im Sport volle Leistung zu bringen. Also wenn da nichts nebenher ist, was einen ablenkt. Also das waren schon auch die Sachen, die ich während meiner Ausbildung gemerkt habe. Also da ist man dann doch ziemlich am Limit, wenn man eben 8 Stunden tagtäglich oder 5 Tage die Woche eben im Büro sitzt, am Arbeiten ist, die bei der Arbeit einfach auch echt Vollgas gibt, weil man möchte da ja definitiv auch gute Leistungen abliefern und danach geht es dann eben nochmal ins Krafttraining, um da dann wirklich sich auszupowern nochmal. Es ist schon gerade auch ja vom Kopf her psychisch ein sehr großer Kampf, den man da durchsteht. Und da finde ich es einfach toll, dass eben nicht nur Zoll, sondern auch Bundeswehr und Bundespolizei da wirklich Sportler anstellen, um denen das zu ermöglichen, sich da wirklich voll und ganz auf den Sport zu fokussieren und zu konzentrieren. Und eben, ich bin glücklich, da davon eine sein zu dürfen. Gerade auch, weil das für Paraathleten ja eben nicht die Selbstverständlichkeit ist, da momentan der Zoll die einzigste Bundesbehörde ist, die eben Parasportler einstellt.
Das heißt, du gehörst zu einem kleinen Kreis von auserwählten Parasportlern, die sich als Leistungssportler wirklich auch komplett auf den Profisport konzentrieren können. Und viele können das nicht, weil sie nicht die Möglichkeit haben, oder?
Genau, richtig. Also klar, logisch ist, gibt vom Deutschen Behindertensportverband die Individualförderung, die eben mit über Polizei, Bundeswehr und Zoll läuft, wo dann die Sportler eben von diesen Behörden oder von den entsprechenden Ministerien gefördert werden. Und so hat es bei mir auch tatsächlich angefangen, schon 2017. Aber weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon in der Ausbildung war, war eben es nicht möglich, quasi dann beim Zoll eingestellt zu werden als Zöllnerin und Profisportlerin. Und eben da der Zoll auch, jetzt kommt ein bisschen Werbung, eben eine Behörde ist, die nicht nur im Sport, sondern auch eben im ganz normalen Dienst, mittlerer und gehobenen Dienst, Athleten mit Behinderung einstellen und man dort wirklich dann auch arbeiten kann bei denen als Bundesbeamter, hatten wir ja dann die Kontakte und die fanden das einfach so genial und haben gesagt, sie wollen eben auch Sportlern mit Behinderung ermöglichen, weil es eben im normalen Zolldienst auch geht, dass Menschen mit Behinderungen eingestellt werden, uns eben auch ganz normal einstellen, um da einfach wirklich ja das zu unterstreichen, wie sie einfach auftreten und dass bei ihnen jeder eingestellt werden kann, ob er jetzt eben eine Einschränkung hat oder nicht. Und das ist halt eben bei Bundeswehr kennt es ja eigentlich jeder. Es gibt die Musterung und wenn man durch die durchfällt, dann kann man eben nicht bei der Bundeswehr eingestellt werden. Und da haben dann eben die Kollegen, die dort sind, sind dann über den Deutschen Behindertensportverband und das Verteidigungsministerium eben in diese Individualförderung, bekommen da auch eine Förderung. Und ich denke, auch die können sich dann zu Recht als Profi und Sportler bezeichnen. Es gibt halt eben diesen kleinen, feinen Unterschied, dass bei mir das Ganze als Beruf da noch gilt, also eben mit den Angenehmheiten oder mit den angenehmen Seiten da noch, wie eben Sozialversicherung. Wenn mir was beim Sport passiert, ist es eben ein Dienstunfall. Aber es auf der anderen Seite, es bringt natürlich dann schon auch gewisse Pflichten mit sich, dass man bei öffentlichen Auftritten Uniform tragen muss und so weiter. Also denke ich, kann jetzt jeder für sich selber dann auch entscheiden, was er lieber mag und oder was ihm lieber wäre. Also man darf das jetzt nicht auch so sehen, dass das alles nur immer so einfach geht und so toll ist. Also ich glaube, ich habe da noch mal vielleicht auch ein paar mehr Verpflichtungen als dann die Kollegen, die bei der Bundeswehr sind.
Trotzdem klingt es aber so, als wärst du durchaus sehr, sehr, sehr zufrieden. Und du hast ja schon echt eine lange Story, sagen wir mal in Anführungsstrichen, hinter dir. Du hast tatsächlich angefangen mit Schwimmen und Leichtathletik, bist gleichzeitig aber schon Skirennen gefahren, aufgewachsen im Schwarzwald, mit 6 Jahren wirklich zum ersten Mal auf Skiern gestanden und mit 16 deine ersten Olympischen Spiele. Du hast wirklich schon einiges hinter dir gelassen und ich glaube auch viele, viele Kämpfe schon erfolgreich verlassen. Gibt es denn irgendwas, was du gerne jungen, vielleicht auch behinderten Menschen mitgeben möchtest? Irgendeine schöne Anekdote, dass die sich selber auch so finden können, wie du dich gefunden hast?
Ja, ich meine, was es jetzt mit recht neu gibt, ist einfach, dass der Deutsche Behindertensportverband eine Parasportseite online gestellt hat, wo man eben die entsprechenden Ansprechpartner schon zu den jeweiligen Sportarten findet. Also ich glaube, das hätte mir damals auch sehr geholfen. Also wir haben da immer versucht, irgendwie so gut wie es geht, irgendwelche Kontakte zu finden. Eben vor 25 Jahren war das alles nicht ganz so einfach, da die entsprechenden Leute rauszufinden. Da war das noch nicht ganz so groß mit dem Internet. Und dass da alles zu finden war. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an meinen Skikurs zurückdenke, den habe ich bei mir zu Hause auf dem Hügel im Nachbarort gemacht. Und die Skilehrer, die ich damals hatte, hatten keine Ahnung von Behindertensport oder was. Und selbst die haben sich da einfach aus dem Bauch raus richtig entschieden. Also als es darum ging, braucht das Kind Skistöcke oder nicht, der hat gesagt, naja, das Kind hat eine Hand, das kriegt einen Skistock, einen zweiten dranbinden, macht keinen Sinn. Und wenn es eine Hand hat, warum soll man dann beide weglassen? Also gebt dem Kind einen, das wird schon passen. Und eben heute das Reglement im Paraskisport ist tatsächlich so, die eine Hand haben und einen Skistock greifen können, dürfen einen oder sollen einen Skistock fahren und die dürfen sich auch keinen zweiten irgendwie dranbinden oder sonst was. Also der gute Mann das alles aus dem Bauch raus richtig entschieden. Und dass ich damals dann auch in den ganz normalen Gruppen mit dabei war, also eben im Schwimmen, als auch in der Leichtathletik, als auch im Skitraining, also Skikurs, Skitraining dann später auch. Und von Inklusion hat damals auch noch keiner irgendwie geredet. Das war einfach ganz normal, weil wenn es nichts anderes vor Ort gibt, dann wirst du da einfach mitgenommen. Also da muss ich auch sagen, da hatten meine Eltern eigentlich immer auch den Kontakt zu den Trainern und gesucht und versucht, denen die Ängste so ein bisschen, soweit sie es nehmen konnten, zu nehmen und gesagt, macht mal einfach, wie ihr denkt. Die wird euch dann schon sagen, ob das so funktioniert oder nicht. Und ich denke, also da muss man auf jeden Fall einfach immer offen auf die Leute zugehen und denen auch sagen, ich möchte das probieren und ich werde es euch dann schon sagen, wenn es irgendwie nicht geht oder was, aber lasst mich doch bitte einfach mitmachen, weil unterm Strich bin ich einfach auch nur ein ganz normaler Mensch, der Sport treiben möchte.
Ja, also quasi nicht am besten nicht bevormundet werden, dass jemand anders etwas entscheidet.
Das sowieso nicht. Also ich denke eben, wenn ich Sport machen will, also so geht es mir jetzt heute noch, dass wenn ich irgendwie eine neue Sportart mal ausprobieren will oder was, dann gehe ich da einfach hin und rede mit denen und sage, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber ich habe da schon so ein paar Ideen und lass es uns einfach mal zusammen probieren und das Ganze eher auch ein Stück weit als ein Abenteuer sehen und als eine neue Erfahrung, die eigentlich dann auch beide Seiten machen können. Also ich als Sportler, wenn ich merke, es funktioniert und auch der Trainer, wenn der einfach dann merkt so, hey, so schwer ist das gar nicht, das funktioniert ja doch alles wunderbar. Also da denke ich einfach immer offen für Neues sein und an sich selber und an die Menschen glauben und nicht so viel irgendwie groß rum überlegen, sondern einfach mal machen und aus dem Bauch raus entscheiden.
Das, finde ich, waren absolut schöne Schlussworte. Vielen Dank, Andrea.
Danke auch.
Das waren, finde ich, schöne Schlussworte, hast du gut gesagt. Jeder, der sich dafür interessiert, kann diese Kampagne natürlich auch verfolgen unter der Webadresse www.parasport.de, alles zusammengeschrieben. Alternativ auf Instagram unter dem Hashtag Starte deinen Weg kann man sich auch darüber informieren.
Genau.
Außerdem dürft ihr uns natürlich auch gerne Feedback geben zu unseren Podcasts oder einfach auch Kommentare raushauen, was wir besser machen können bei uns auf der Homepage. Das ist www.sportregion-stuttgart.de, alternativ unter Sportregion Stuttgart auf Facebook und auf Sport Stuttgart in Instagram. Dir darf man natürlich auch gerne folgen, Andrea.
Richtig, mich findet man auf Facebook oder Instagram unter andrea.rotfuß.
Und dann könnt ihr mal ein bisschen verfolgen, wie sich so ein Leben als Leistungssportler im Winter darstellt. Jetzt wünschen wir dir natürlich viel, viel Glück für deine Rennen noch, die noch diese Saison stattfinden. Die geht ja noch ein bisschen bis Ende des Monats ungefähr.
Genau, richtig, da kommen noch ein paar.
Kann man natürlich bei dir dann auf dem Instagram-Profil auch sehen, oder? Du nimmst die Leute ja
richtig
schon mit.
Ja. Genau, also ich versuche da immer ein bisschen was online zu stellen, zu zeigen, was ich mache eben im Sommer, im Winter, damit man einen kleinen Einblick dann bekommt.
Dann seid gespannt, verfolgt die Andrea auf ihren Social-Media-Kanälen und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ich verbleibe wie immer mit Bis Dännchen, eure Debbie.